Meine Damen und Herren, ich möchte Überlegungen zur Sequenz- oder Kombinationstherapie in der Osteoporose mit Ihnen gemeinsam anstellen und möchte voranstellen, dass das nichts Modernes ist. Das hat schon Albright in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts mit seinem ADFR-Schema versucht. ADFR steht für Activate, Depress, Free and Repeat. Möglicherweise erinnern sich nur wenige von Ihnen, aber das waren Publikationen, die aber dann eigentlich nicht mehr weitergeführt wurden und erst jetzt wieder aufgefangen wurde. Und Sie werden sehen, ich mache so einen Streifzug durch die Literatur mit Ihnen und da werden wir uns auch in Publikationen, die schon vor 20 Jahren und mehr publiziert wurden, wiederfinden sozusagen. Ich freue mich, dass ich den Lehrstuhl für klinische Osteologie an der Sigmund Freud Privatuniversität seit einigen Jahren leiten kann und dass der einzige Lehrstuhl für Osteologie, klinische Osteologie im deutschsprachigen Raum ist. Und wir versuchen auch hier sehr, sehr aktiv zu sein und sozusagen die akademische Plattform hinter all dem Osteologischen, was in Österreich passiert, zu sein. Meine Conflicts of Interest und dann natürlich die Frage, wofür Sequenztherapie? Wir wissen, dass Osteoporose möglicherweise gut behandelbar ist, aber nicht heilbar ist. Der Satz stammt auch aus der Rheumatologie, wo das ebenso so ausgeführt ist. Wir wissen aber, dass diese Frage sehr, sehr häufig vom Patienten gestellt wird, wie lange muss ich das nehmen und was passiert dann? Das will ich nicht, weil da kann ich nicht aufhören und so weiter. Also dieses Bewusstsein, das ist eine Erkrankung, die wir begleitend wahrscheinlich ein Leben lang mehr oder weniger intensiv führen müssen, ist, glaube ich, noch immer nicht so im Bewusstsein der Patienten angelangt. Und wenn wir Long-Term Observations sozusagen uns vornehmen, dann wissen wir, dass die wissenschaftliche Evidenz maximal über 10 Jahre belegt ist und alles andere dann auch aus verschiedensten methodischen Gründen der Studien natürlich nicht mehr klar reproduzierbar und nachweisbar ist. Und dann gibt es natürlich auch das Nebenwirkungsprofil, sehr, sehr selten, aber doch. Und es wird jeder von Ihnen wahrscheinlich auch einen Patienten im Kopf haben, den er gesehen hat in seiner Praxis oder in der Ambulanz, wo es tatsächlich zu so einer seltenen Nebenwirkung kam, wie ONJ, also die Kiefernekrose oder die atypische Femurfraktur. Und ich habe den John Belisikian vor 2 Jahren gefragt, sag, wie erklärst du dem Patienten, was selten ist? Wie kann ich das erklären, was ist selten? Und er hat mir dann gesagt, selten ist, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erkläre es Ihnen so. Es ist sehr selten, es kommt einmal, zweimal unter 100.000, unter 200.000 Patienten vor. Und wenn wir schon über Sequenztherapie reden, also über das Wechselspiel, dann wissen wir, dass die Daten über Osteoanabolika ganz, ganz schlecht sind und ganz gering ist. Die Datenlage hier bezieht sich auf 2 Jahre und nicht mehr. Es kommen jetzt Daten, aber an sehr kleinen Kollektiven eigentlich. Nur kurz, was gibt es für zugelassene Medikationen? Das sind die Antiresorptiva, die haben den Osteoklasten im Target und die Osteoklastengenese. Sie sehen die Präparate aufgeführt, die Sie alle kennen. Und wir haben die Osteoanabolika jetzt Gesellschaft für Teriparatid durch Romosozumab und die stimulieren den Osteoblasten in seiner Differenzierungsfähigkeit, in seiner Funktion und auch in seiner Überlebenszeit. Und Sie sehen unten in der Darstellung eben das Anabole-Pharmaka direkt am Osteoblasten ansetzen können, auch negativ, indem der Hämmer gehemmt wird, wie bei Sklerostin, aber ebenso am Osteoklastiewirkung ist oder eben antiresorptive Pharmaka, die direkt am Osteoklasten ihre Wirkung zeigen. Der prinzipielle Unterschied bei den Antiresorbern ist, Bisphosphonate binden sich an Knochengewebe, binden sich an, an Calciumhydroxyapatit und lagern im Knochen und imprägnieren den Knochen mehr oder weniger, während das Denosumab eine zelluläre Wirkung hat, schon vor dem Knochengewebe wirkt und eben hier Osteoklasten, Vorstufen, Frühstufen schon bei ihrer Aktivität und bei ihrer Differenzierung behindert. Und dann haben wir die osteoinduktiven Medikamente, Substanzen eben, die wechselnd entweder das Bone Remodeling antreiben oder doch eher durch einen Desynchronisierungseffekt eher auf Bone Modeling und bremsend auf Bone Remodeling wirken. Das sind so die Substanzen, die wir in der Hand haben und die wir dann in unserem Sequenztherapieprogramm eventuell einsetzen können. Wie sind denn so die Biomarkerverläufe bei osteoinduktiven Medikamenten und bei antiresorptiven Medikamenten? Und da ist es wieder mal die Synchronisation in der mittleren Abbildung eben. Wir wissen, dass durch dieses Crosstalking der Zytokine der Osteoklast immer das macht, was der Osteoblast macht und auch umgekehrt, dass die also gemeinsam reagieren, bis auf die erste Substanz links, die hier abgebildet eben die neueste, der letzte Schrei in der Entwicklung der Pharmakologie, eben das Romosozumab oder der Sklerostin-Antikörper, der eben doch versucht zu desynchronisieren. Das heißt, ich treibe an, aber ich treibe die Formation an, aber ich bremse den Knochenabbau. Und dann habe ich natürlich Alendronat, das beides eben einfriert sozusagen, dass eben Knochenumsatz runterfährt. Diese Synchronisation oder Desynchronisationseffekte der einzelnen Anabolika, die lassen uns in einer sogenannten Area under the Curve zeigen, wo sind denn diese anabolen Wirkmuster, dieses Anabolic Window sozusagen. Und Sie sehen hier, dass bei Teriparatid Gott sei Dank die osteoplastische Aktivität, die osteoklastische Aktivität überflügelt sozusagen und dadurch der Nettoeffekt da ist. Bei Romosozumab aber sehen Sie doch diesen Desynchronisierungseffekt. Hier wird die Bone Formation induziert, angetrieben. Die Bone, das spiegelt sich in den vermehrten Spiegeln von Bone Formation Markers, aber auch gleichzeitig die Knochenresorptionsmarker gebremst oder zumindest nicht in die Höhe bringen lassen. Wieder mal muss ich Christian Muschitz zitieren, und das war eine seiner Ideen, und das auch schon wieder vor fast mehr als 10 Jahren eigentlich, wo diese Idee in unserer Abteilung geboren wurde, dass wir mit dem Parathormon doch nicht nur als Monotherapie Patienten behandeln sollten. Das ist es ja auch nicht, weil die Patienten ja alle vorbehandelt waren, nachdem sie auf Parathormon gestellt wurden. Und dass wir dann versucht haben, eben hier durch die gleichzeitige Gabe, in einer Phase durch gleichzeitige Gabe von Antiresorbern, dieses Window sozusagen zu verkleinern und die resorptive Aktivität zusätzlich zu bremsen und dann in der Extensionsphase eben nur noch dann den Antiresorber zu geben. Und Sie sehen, schwarz unten die Monotherapie, die klassische, über 30 Monate im Vergleich, wenn man doch Kombinationen macht, durch Antiresorptiva, sei es jetzt durch Raloxifen oder sei es durch Alendronat damals. Also das war schon ein sehr früher Ansatz zur Sequenztherapie, eben um diesen anabolen Effekt, der sehr oft durch die angetriebene Knochenresorption auch vermindert wird, hier zu optimieren sozusagen und eben dieses anabole Fenster größer zu machen, indem ich die Resorption hemme. Und das wurde eben auch von Christian Muschitz toll publiziert. Und hier sehen Sie noch einmal die Therapieanordnung, das Teriparatid über 9 Monate gefolgt von einer Kombination Teriparatid plus Antiresorptivum, sei es Alendronat oder Raloxifen, und dann nur von der Extensionsphase eben, dass das Antiresorptivum allein gegeben wird. Also eigentlich die klassische Sequenztherapie schon vorweggenommen zu dem, was ich Ihnen nachher noch zeigen werde unter den moderneren Substanzen. Und Sie sehen, egal wo man misst, eigentlich die Monotherapie Und das ist die schwarze Linie, die schneidet eigentlich im Vergleich zu der Kombinationstherapie am schlechtesten ab. Auch hier vor 20 Jahren der Vergleich Parathormon-Monotherapie oder in Kombination mit einem Antiresorber oder nur Alendronat. Und hier sehen Sie wieder, dass erstens einmal Parathormon gegenüber dem Antiresorber viel deutlicher wirksam ist, viel, viel besser wirksam ist, egal an welchen Stellen man misst, Lendenwirbelsäule, Hüfte oder Schenkelhals, Radius gehorcht eigenen Gesetzen. Die Biomarker spiegeln das wider, indem sie sehr gut zeigen, dass die Marker der Knochenformation im Parathormon natürlich hinaufgehen. Gleichzeitig natürlich auch die Marke der Knochenresorption, aber dass dies alles und in der Kombinationstherapie doch eher moderat verläuft und auch hier von einem Desynchronisierungseffekt gesprochen werden kann. Auch sehr alt, auch schon über 20 Jahre, ein Vergleich Parathormon und Östrogen im Vergleich zu Östrogenmonotherapie. Und wiederum sehen Sie, wenn Sie sich die Diagramme ansehen, dass die Frakturrate, also unter der Kombination Parathormon-Östrogen, unvergleichlich niedriger ist im Vergleich zur Östrogentherapie alleine. Ebenso auch die Knochendichte-Veränderungen im Vergleich zur Hormontherapie oder im Vergleich zur Kombinationstherapie. Also schon sehr frühe Hinweise, dass hier die Kombination durchaus Sinn macht. Ähnlich Zoledronsäure, auch hier wieder Parathormon in Kombination mit Zoledronsäure oder Zoledronsäure-Monotherapie. Sie sehen es an den weißen Dreiecken jeweils in den Diagrammen, die also nicht so gut abschneiden über die Zeit und doch über 52 Wochen, wenn man sich die Knochendichte-Messungen an verschiedenen Messstellen ansieht, so ist einfach der Effekt von der Kombination Parathormon Zoledronat viel nachhaltiger und deutlicher wie die Monotherapien. Das Gleiche spiegelt sich auch wieder in der Messung der Biomarker ab, in dieser Studie von Kosman. Also es gibt Kombinationsmöglichkeiten, Osteoanabol, antiresorptiv und wieder Osteoanabol oder antiresorptiv, Osteoanabol oder Kombination aus beiden. Das Ganze hat sich ja jetzt ein bisschen aufgeweicht, weil bis vor kurzem waren wir ja den strengen Regulatorien, auch den wirtschaftsgetriggerten strengen Regulatorien der Versicherungsanstalten und der Chefärzte natürlich ausgeliefert hier. Das hat sich ausgeweicht, erstens einmal, weil Patente abgelaufen sind und weil jetzt der Kostenfaktor ein ganz anderer geworden ist und dadurch mehr Zugang auch zu den ursprünglich teuren Osteoanabolen Substanzen ermöglicht wird und das Gott sei Dank zum Vorteil für unsere Patienten. Auch hier wieder die Kombination Parathormon und Denosumab oder vorher Denosumab, die grüne Linie und dann Teriparatid oder eben die Kombinationstherapie. Und Sie sehen wiederum, dass die Parathormontherapie eigentlich, wenn die von Anfang an schon dabei ist, deutlichere Effekte hat als umgekehrt zum Beispiel. Auch hier in einer Untersuchung Gruppen, die mit Parathormon behandelt wurden, mit Alendronat oder in Kombination, auch hier sehen Sie deutlich, dass die Kombinationstherapie einfach bessere Effekte zeigt als die Monotherapien. Die neueste Substanz hat man hier ganz besonders gut studiert und das im Rahmen einer erstmals Phase-2-Studie, auch einer sogenannten Dosisfindungsstudie. Sie sehen hier die verschiedenen Dosierungen, die über 12 und 24 Monate doppelblind den Patienten verabreicht wurden. Phase 2, das waren also Patienten, die jetzt nicht so schwer krank waren und auch nicht so ein hohes Risiko aufzuweisen hatten, gefolgt in einer Extensionsphase über 12 Monate von Denosumab oder Placebo und dann noch einmal mit einer zweiten Phase von Romosozumab behandelt wurden. Und Sie sehen hier wiederum einerseits der Verlauf der Knochendichte und Sie sehen es im linken oberen, was passiert, wenn ich dann hier aussetze mit der Therapie, sowohl an Lendenwirbelsäule als auch an der Hüfte. Und Sie sehen, wenn ich überbrücke, wenn ich einfach das therapeutische Prinzip ändere und hier einen Antiresorbator zwischenschalte, und ebenso sehen Sie das, wie sich das in den Biomarker widerspiegelt. Die FRAME-Studie, an und für sich die Zulassungsstudie für Romosozumab, hatte also auch in einer zweiten Phase sozusagen eine Denosumab-Verabreichung. Und man sieht hier keine knochendichte Messkurven, sondern einfach die Inzidenz neuer Wirbelkörperfrakturen. Und man sieht hier schon sehr, sehr gut, dass diese 12-monatige Romosozumab-Therapie natürlich im Vergleich zur Placebo-Gruppe hier eine deutliche Verringerung des Frakturrisikos ergab. Und dass das auch aufrechterhalten werden konnte in der nachgeschalteten Phase über weitere 24 Monate unter einer Anschlusstherapie von Denosumab. Arztstudie, an der wir selbst mitwirken durften, bei uns im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Patienten mit hohem Risiko, das waren kranke Patienten, und auch mit mehreren Wirbelkörperfrakturen. Und auch hier sehen Sie ein ähnliches Bild. Einerseits einmal die 12-monatige vorgeschaltete Therapie mit dem Romosozumab und dann die Weiterführung der Therapie mit einem Antiresorber hier mit Alendronat, und auch hier sehen Sie wieder die deutlich bessere Frakturverhinderung durch diese Kombination sozusagen. In der Structure-Studie, relativ kleine Studie, unkontrollierte Studie, wo man einfach Teriparatid und Romosozumab bei Hochrisikopatienten mit Frakturen beobachtet hat, die auch alle vorbehandelt waren. Und auch hier sieht man deutlich, dass das Teriparatid hier deutlich den Nachteil gegenüber dem Romosozumab hat, wenn man sich jetzt knochendichte Veränderungen ansieht. Das gibt es auch noch weitergeführt, indem man Romosozumab, Denosumab, ein neuer Zyklus von Romosozumab und dann Zoledronat noch drauf verabreicht sozusagen. In dieser ursprünglichen Phase-2-Studie, also an Patienten, die jetzt nicht so High-Risk-Patienten waren, die ursprünglich in der Dosisfindungsstudie mitgewirkt hatten. Und da sieht man, dass man bei Monat 48 dann noch einmal über eine weitere Zeit bis zum Monat 72 Zoledronat gegeben hat und dies verglichen hat mit Patienten, die keine weitere Therapie bekommen hatten. Und man sieht hier im Vergleich links No Further Active Treatment, wo sich die Knochendichte dann natürlich sofort hinunterentwickelt, oder eben Zoledronat gegeben wurde in einem sozusagen dritten Zyklus, dass die Knochendichteveränderungen sehr gut konservieren und über die Zeit erhalten konnte. Auch hier eine Kombination, Jahr 1 und 2, Teriparatid, blau, und dann der Switch über Jahr 3 und 4 auf Denosumab. Sie sehen das hier jeweils in den drei Abbildungen und Sie sehen, wie sich hier die Knochendichte verändert. Im Vergleich zur Denosumab und nachher Teriparatid oder die Kombination anfänglich und dann auf Denosumab geswitcht sozusagen. Also Sie sehen hier verschiedene Verläufe unter den diversen Austauschprinzipien. Auch hier eine sehr am ersten Blick komplexe Therapieanordnung, Untersuchungen mittels HR-PQCT bei Patienten, die Teriparatid über 9 Monate bekommen hatten und jeweils zu Monat 3 und zu Monat 6 noch einmal Denosumab dazu in Kombination und dann bei Monat 15 Zoledronat bekommen haben, und das über eine Beobachtungszeit von 42 Monaten. Und Sie sehen wiederum, wie sehr diese Einmalgabe oder möglicherweise auch Zweimalgabe eines Bisphosphonats IV hier die Effekte konservieren kann, versiegeln kann. Volksmedizinisch nennt man das auch die Versiegelungsinfusion, wenn man Zoledronat sozusagen als Infusion auf verschiedene Anordnungen von Osteoporose-Therapeutika gibt. Hier sehen Sie Vergleiche nach einem Jahr und nach zwei Jahren. Knochendichte an der Hüfte oben, Knochendichte an der Wirbelsäule unten. Und Sie sehen die Patienten der ARCH-Studie, die vor Alendronat eben Romosozumab bekommen haben und auch in der FRAME-Studie Romosozumab vor Denosumab. Und Sie sehen diese sehr, sehr beeindruckende Wirkung sozusagen, die weniger ist, wenn ich nach Alendronat Romosozumab gebe, wie der rote Dings, oder auch nach Denosumab, also ein Anabolikum nach einem Antiresorber zu geben, scheint nicht so effektiv sein, zu sein wie umgekehrt. Ähnliches Bild auch in der Knochendichte der LWS und auch nach zwei Jahren sieht man, die Structure-Studie war eben eine nicht kontrollierte Studie und Sie sehen auch hier wiederum die Veränderungen nach zwei Jahren sozusagen, zuerst Romosozumab und dann Alendronat oder Romosozumab und dann Denosumab, also hier deutliche Veränderungen, wenn das Anabolikum vorher gegeben wird. John Keynes hat das vor wenigen Jahren in einer Review sozusagen versucht zu beleuchten, die verschiedenen Studien, die jetzt die verschiedenen Anordnungen, zuerst Anabolikum, dann Antiresorber oder umgekehrt, und er hat das nach weniger Frakturen, wo konnte ich doch weniger Frakturen beobachten unter den Untersuchungen. Und hier ist die erste Anabolika und dann Resorptiva. Und die zweite Anordnung ist Studien, die eben zuerst Antiresorptiva und dann Osteoanabolika gegeben haben. Und Sie sehen, dass hier Fracture Saved, also unverhältnismäßig mehr sind in den Studien, die zuerst Osteoanabolika gegeben haben, dann Antiresorptiva im Gegensatz zu den Umgekehrten. Und das zieht sich eigentlich durch alle Lebensalter durch. Das heißt, ich denke, die langfristige Behandlung, und die muss langfristig sein, nur Osteoporose, die macht eine Sequenzgabe logisch sozusagen, auch aus den Gründen, die ich Ihnen vorher versucht habe zu erklären. Und es zeigt sich, dass die Studien, die zuerst mit Osteoanabolika behandelt haben und dann Antiresorptiva gegeben haben, günstiger sind, sowohl bezüglich Verhinderung von Frakturen, natürlich auch Entwicklung von Knochendichte-Messungen, als die umgekehrte Anordnung bei diesen Patienten. Und das wird ja jetzt aufgebrochen, eben indem diese Substanzen für uns einfach leichter und besser zur Verfügung stehen für unsere Patienten. Es geht natürlich auch umgekehrt nach Antiresorber, aber die Ergebnisse scheinen nicht so deutlich zu sein. Genauso die Kombinationstherapien. Also keine Angst, ich glaube, die Monotherapie ist Geschichte. Wir werden künftig, möglicherweise, wenn wir uns jetzt auf Langzeitbeobachtungen stützen, so wissen wir, dass wir 10 Jahre Observationsstudien haben und vielleicht kann man dann zum Beispiel 10 Jahre Antiresorptivum, 4 Jahre Osteoanabolikum, gefolgt von einem Antiresorptivum, also die nächsten 25 Jahre vielleicht für unsere Patienten zu gestalten. Und das ist noch ein Blick geben an die Sigmund Freud Universität mit ihren Hörsälen und mit dem ÖWA. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Okay.
Vielen Dank, Heinrich. Beim Hochrisikopatienten, was ist die optimale Sequenztherapie? Beim Mann und bei der Frau, kann man das so sagen?
Generell, und das zeigt auch die Datenlage ein bisschen, es ist jetzt nicht so rasend überzeugend, aber ich glaube, dass wir uns ab jetzt trauen können, den Hochrisikopatienten, und den können wir jetzt ja auch ja gut definieren, durch diese Adaptation im Fraxrechenmodell können wir sehr gut herausfinden, welcher Patient ist wirklich ein High-Risk-Patient. Und da habe ich dann auch gute Argumentationsgrundlage gesagt, na der sofort Osteoanabol und später dann antiresorptiv. Also so geht eigentlich meine persönliche Strategie. Die Datenlage bei den Männern ist natürlich sehr, sehr klein und sehr, sehr traurig. Also das lässt jetzt wirklich wenig allgemeine Schlüsse zu. Das, was mir Lächeln gekostet hat, ist, dass wir tatsächlich mit diesem ADFR-Schema in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eigentlich schon die Sequenztherapie vor, diese Idee der Sequenztherapie von Albright eigentlich schon vorexerziert bekommen haben und die eigentlich viel belächelt waren, dann zu mühsam. Wir hatten auch damals nicht die Substanzen natürlich. Damals war Fluorid und sonst nichts und Vitamin D und Calcium. Aber die Idee ist schon sehr, sehr alt.